Sind ihr schon mal bei einem Medium gewesen? Ich persönlich noch nie, aber ich habe für diese Folge von My Last Goodbye Podcast ein Medium getroffen. Petra Eichenberger. Sie ist ein Kreativmedium. Und das erste Mal, als ich über sie gestolpert bin, war das im Zusammenhang mit ihren Seelenlichtern. Ein Seelenlicht, was ist das? Ihr seht es auf dem Cover von dieser Podcast-Folge. Das ist ein wunderbar farbig schimmerndes Kerzenglas, wo für eine verstorbene Person gemacht wird oder in Erinnerung an eine verstorbene Person. Petra Eichenberger erzählt in dieser Folge nicht nur darüber, was sie von Verstorbenen über das Leben erfährt oder wie sie mit Verstorbenen Kontakt aufnimmt, sondern sie erzählt auch, wie sie sich ihre eigene Beerdigung und ihren eigenen Tod vorstellt. Und das aufgrund von meinen 12 My Last Goodbye-Fragen. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Spoiler. Am Schluss von dieser Folge könnt ihr etwas gewinnen. Ein Trostduft von der Petra. Aber jetzt holen wir die Frau dazu, die sich die nächsten 40 Minuten darum dreht. Die Petra Eichenberger, Kreativmedium. Was heisst denn überhaupt kreativ, Petra?
Also kreativ bin ich eben schon, bevor ich ein Medium war, und darum habe ich es wahrscheinlich vereint. Ich glaube, seit ich ein Medium bin, schaue ich die Sachen anders an. Zum Beispiel die Seelenlichter, denen habe ich früher Mosaiklichter gesagt. Und die mache ich seit 25 Jahren. Aber erst eigentlich mit der Ausbildung zum Medium habe ich gemerkt, das ist ja eigentlich der Seele, die es verkörpert. Also der Teil, wo man nicht so erfassen kann. Gerade wenn nachher in diesem Seelenlicht eine Kerze brennt und die flackert. Und dann wirft sie natürlich auch einen ganz farbigen Schatten, nachdem was man für einen Untergrund hat. Und das ist also der Teil, den man eben nicht erfassen kann. Der flackert, der ist lebendig. Und so sind nachher, ist der Begriff Seelenlichter entstanden, den ich natürlich auch heute noch für Kunden selber herstelle. In diesen Farben zum Beispiel, wo sie spüren, ihre liebste Person, die verstorben ist, die hat vielleicht gerne blau gehabt oder die ist vielleicht gerne in der Natur gewesen. Und dann kann es sein, dass das Seelenlicht dann vielleicht ein grünes oder eher ein bläuliches wird. Und das ist also etwas einzufangen, weil ich nicht mehr da ist, wo man einfach nur noch spüren kann. Das ist echt Seelenlicht, genau. Und es ist natürlich dann noch in der Corona-Zeit noch ein weiteres Projekt entstanden, Balsam, dass du das kennst. Das sind Herzbegleiter, eben auch in ganz vielen verschiedenen Situationen, die wir in diesem Leben haben. Es kann sein, dass ein Kind stirbt, es kann aber auch sein, dass jemand Erwachsenes stirbt. Und dann ist der Herzbegleiter so ein von mir selber gehäkeltes grosses Plüschtierli, ein Bär oder ein Hund oder eine Katze. So ein wärmender Zeitgenoss, der einem so beisteht in einer Zeit, wo es schwer ist, wo es dunkel ist, wo man vielleicht eben genau den Balsam, den Trost braucht. Und das hat sich bei mir einfach immer so ergeben mit diesen Produkten und darum eben kreatives Medium, genau.
So schön. Man erfährt ja über dich als Medium, über deine Erkenntnisse, die du auch hast durch den Austausch, erfährt man ganz viel in deinen beiden Podcasts, also Hallo Jenseits und der Lively Podcast, wo es unterdessen ganz viele Folgen gibt. Ich glaube, da kann man mal gerne reinhören und dich dort besser kennenlernen, was deine Arbeit anbelangt. Aber mich interessiert natürlich auch, wie deine Arbeit dich prägt, wenn es um deine Gedanken für deinen eigenen Tod und um deinen eigenen Tod und deine eigene Beerdigung geht. Und darum würde ich vorschlagen, legen wir los mit meinen 12 Fragen. Ja, es funktioniert gerne. Wie bei allen. Ich stelle die Fragen, du sagst so viel, wie darauf willst du antworten. Wenn du nichts willst sagen, sagst du einfach weiter. Was müssen wir über dich noch wissen, bevor wir loslegen? Wer bist du?
Ja, wer bin ich? Eben das kreative Medium, aber ich bin natürlich nebenbei auch noch Mutter von mittlerweile schon fast 3 erwachsenen Kindern. Leben mit meinem Mann und einem Kater im Raum Bern. Und ich arbeite im Berner Park. Dort habe ich meine Praxis. In der Freizeit bin ich gerne draußen, eben gerne kreativ. Das ist, glaube ich, so das, wo man von mir darf wissen. Ja.
Hast du dein Alter schon gesagt? Oder haltest du das
geheim? 50, ein paar Monate.
Kein Geheimnis.
Noch ganz jung, gell? Genau. Ich fühle mich zumindest so.
Also, wenn du jetzt, heute mit fast 50, würdest erfahren, dass du heute Abend stirbst, was würdest du vorher unbedingt noch machen?
Also, für mich gemerkt, dass es eigentlich um die Menschen geht, um das Zwischenmenschliche. Ich würde mal alle umarmen, die ich gerne habe, meine Familie, meine Kinder, mein Mann, Menschen in meinem Umfeld, wo mir sehr nah sind, mit ihnen nochmal Einzelgespräche führen, glaube ich auch. Nochmal ihnen sagen, was unsere Freundschaft, unsere Beziehung ausgemacht hat. glaube, so das, also das Revue passieren, aber einerseits auch einfach dankbar sein für all das, was man hat miteinander dürfen erleben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch irgendwelche Sachen müsste, sonst noch unternehmen, noch irgendwie erledigt haben. Weil wenn man nicht aufräumen kann, dann müssen natürlich die anderen Vereine machen. Das ist ein bisschen das, wo vielleicht, wenn man es wüsste, dann noch könnte. Was ich sicher nicht so schön finde, wenn man nachher muss den ganzen Krümpel von mir entsorgen. Oder, ja, die Schätze, wo man ja gleich auch hat. Also ich habe zum Beispiel so einen Siegelring und auch noch einen anderen Ring, den ich von meinem Schwiegervater bekommen habe. Und da habe ich meinen Söhnen schon letztens gesagt, einfach wenn dann irgendein ist, ja, in den Stirben, dann kommen die dann die Ringe über. Das ist so etwas, für die Tochter muss ich mir dann etwas aussuchen, das weiss ich jetzt noch nicht. Hat dann vielleicht noch ein bisschen Zeit. Aber sonst habe ich nicht das Gefühl, dass ich noch mehr müsste machen müsste, als wirklich so denen Liebsten sagen, was ich noch empfinde oder was gewesen ist.
Und die wüssten, wo alle Informationen sind, die sie brauchen zum Beispiel. Müsstest du keinen Ordner mehr auf den Tisch stellen, müsstest du keinen Zahlencode für irgendeinen Safe übergeben. Also weißt du, so etwas, was du müsstest machen.
Ja, ich habe jetzt nur den emotionalen Teil gedacht. Ja, wir haben natürlich schon so Passwörter, die so hat in der Familie, gell, wo man miteinander, was so aufgeschrieben ist, wie das Passwort vom Handy lautet und alles. Aber wenn ich noch Zeit hätte, noch ein bisschen mehr als nur am Abend, würde ich das vielleicht noch aufschreiben. Aber sonst wäre mir das, glaube ich, gar nicht so wichtig. Also wenn du sagst, heute am Abend, also, dann habe ich nicht viel Zeit, oder?
Nein, also aber du hast recht. Morgen, oder, wo wir das aufnehmen. Andere fragen die Frage am Abend um 8 Uhr, dann wird es dann heikel.
Ja. Ja gut, da hast du recht. Da würde ich vielleicht noch ein paar Sachen, die ich noch nicht drauf habe, auf dieser Liste, würde ich vielleicht noch ergänzen, dann schauen, ob das vielleicht noch up-to-date ist. Ja, sonst haben wir eigentlich so Berechtigung, weißt du, Partnerschaft für Kontos und so, das ist ja Vollmächtigung. Ist ja schon auch noch wichtig, dass man das macht, gell? Mhm. Ein Safe haben wir nicht, von dem her, ja, ich weiss gerade nur noch ein paar Gehörde, die wir noch mal müssen überprüfen. Ja.
Du hast ja immer wieder zu tun mit Menschen, die Verlust hinter sich haben, zu tun mit Verstorbenen. Wie fest hast du dir selber schon über deine eigene Beerdigung Gedanken gemacht? Also ist das etwas, was du ab und zu so überlegst? Oder jetzt eigentlich mit diesen 12 Fragen zum ersten Mal so in die Tiefe gehst?
Nein, überlegt habe ich mir schon immer wieder mal. Ich arbeite natürlich auch noch mit einer Bestatterin in der gleichen Räumlichkeit. Und dort ist natürlich der Tod nochmal von einer anderen Seite allgegenwärtig. Bei mir kommen die Leute ein paar Monate nach dem Tod oder Jahre später. Und bei ihr ist es natürlich immer gerade aktuell. Ich weiss von mir, dass ich nicht will, einfach irgendwie so unter die Erde kommen, mit einem Sarg, auch nicht auf dem Friedhof, sondern für mich ist ganz klar, Kremation, das ist das Richtige für mich.
Wieso?
Wie denn das genau wird sein? Was meinst
du? Wieso ist das so klar?
Ich habe mir einfach schon als Kind so Gedanken darüber gemacht, stell dir mal vor, du bist so ein paar Meter unter dieser Erde und ich habe früher so Mondo-Bücher angeschaut, so ganz verrückte Sachen, die mir vielleicht auch ein bisschen belastet haben manchmal und hast so Geschichten gesehen von Leuten, die im letzten Jahrhundert begraben worden sind und dann plötzlich sind sie gleich wach geworden und dann haben sie sich auch nicht mehr können bemerkbar machen, wenn sie ein paar Meter unter der Erde sind. Von dem habe ich eigentlich heute nicht mehr Angst. Aber ich finde es einfach grusig, wenn ich mir vorstelle, dass ich so von Würmern, von Maden, von irgendwelchen Käfern aufgefressen wird. Für mich ist es so Asche zu Asche. Ich möchte wieder Asche werden. Mein Körper muss nicht irgendwie in einem schlechten Boden konserviert werden, sondern ich will, dass der so durchs Feuer darf gehen und dann darf er sich dann ganz auflösen. Das ist für mich so eine schöne, und ich finde auch Asche, ich komme immer wieder mal in Kontakt mit Asche, damals auch, als unser Kater verstorben ist, das ist etwas Schönes, die Asche zu spüren. Am Anfang ist die auch noch warm, ich habe noch eine Wärme gespürt, die abgeht, Energienart, und ich habe das Gefühl, dass wenn ich dann mal gehe, dann ist das vielleicht auch noch so, dass die Asche eine gewisse Wärme hat, eine Ausstrahlung noch von mir, und ich finde es einfach einen schönen Gegenstand, so Asche. Asche zu haben, sind manchmal auch noch kleine Körnchen. Ist ja nicht nur einfach alles fein gemahlen, so wie wir uns vorstellen. Ist ja nicht Sand, sondern dann noch recht porös. Ja, und ich will auch nicht auf einem Friedhof, ich will irgendwie verstreut werden. Mir ist aber, ich merke so, eigentlich total gleich wo. Weil es ist ja nicht für mich, ich will, dass meine Liebsten irgendeinmal an den Ort gehen können, wo es für sie passend ist. Und nicht, der muss nicht für mich passend sein. Es kann irgendwo der Natur sein.
Jetzt haben wir noch einen kleinen Zwischenschritt eigentlich übersprungen. Also wenn die Asche von dir da ist, in was für einem Gefäß soll sie transportiert werden, dort an, wo sie dann verstreut wird?
Das Gefäß habe ich eigentlich vor Jahren schon hergestellt, also nicht selber. Ich habe durch die Seelenlichter, habe ich so verschiedene Grössen, habe ich mit einem Schreiner in einem Lokalen eine schöne kubische Urne herstellen lassen, die unten mit einem Imbusschlüssel aufgemacht werden kann, eben auch einfach, ohne Schrauben. Und ich habe eine schöne eichenfarbige, weil ich auch Eichenberger heisse. Und wir haben aber auch noch schwarze MDF, also die sind so schön. Und ich habe für mich immer gedacht, das wäre jetzt auch ein Gefäß für die Familie. Also das heisst, dass zuerst die Wäsche dann nachher in das Gefäß kommt, in die kubische Urne. Und vielleicht bleibt sie ein paar Monate, vielleicht auch ein paar Jahre, keine Ahnung, das ist mir eigentlich gleich. Und dann wird sie irgendwann verstreut. Und dann ist das Gefäß für alle, für unsere Familienmitglieder, immer wieder das gleiche Gefäß. Mhm. Weil die kubische Urne, da kannst du dich dann umdrehen und kannst eben ein Seelenlicht oben drauf tun. Und dann ist es nicht einfach eine klassische Urne, sondern eigentlich ein Kunstobjekt, das für eine kleine Säule oben steht. Und dann sieht man das dann auch nicht an, weil mir gefallen die grossen, hohen Urnen, die wirklich so nach Urnen schreien, eigentlich nicht unbedingt gut. Und so die kubische Holzurne finde ich noch schön. Aber eben, das ist auch nicht, dass ich will, dass man dann die Urne muss auf die Erde reinlassen muss, sondern ich finde das eigentlich noch schön, wenn man dann wirklich die Urne als Gefäß weiterhin kann nutzen kann. Mhm.
Mhm. Also das ist ja wie aus der Pistole geschossen gekommen, eben, dass eine Kremation für dich eigentlich das Richtige wäre. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt führen gehen, uns vorstellen, du liegst in dem Sarg, der dann in das Feuer hineingeht, gibt es irgendeinen Gegenstand, den man dir dort könnte mitgeben, auf den letzten Weg in das Feuer hinein? Etwas, was zu dir passen
würde? Ich habe mir wirklich diese Frage noch lange überlegt, weil also ein Gegenstand ist ja schade, wenn man den nachher verbrannt. Also gemerkt hast, habe ich gedacht, ja, vielleicht irgendwie etwas Persönliches von mir, wo ich noch nicht mal wüsste, was es könnte sein. Und dann dachte ich, ja, bist ja schade, nein, ist das nicht mehr. Nein, ich habe das Gefühl, ich brauche gar keinen Gegenstand. Ich habe das Gefühl, wenn es ein Gegenstand noch rum ist, wo so sehr nach Verbundenheit zu mir so quasi schreit, dann sollen meine Liebsten den Gegenstand behalten.
Mhm. Und was könnte das für ein Gegenstand sein, wo deine Familie behalten und wissen, ah, typisch Mami oder das ist Petra?
Ja, aber ich sage, das ist so, schon ein Seelenlicht, das ich sehr gerne habe. Ich habe da in der Corona-Zeit eins gemacht, das so ganz, ganz ein Pastelliges ist. Es war ein sehr grosses, das kannst du definitiv nicht in ein Sarg rein tun, aber das könnte neben dem Sarg stehen. Das ist etwas, das ich sicher nie wird, weggeben werde, weil es wirklich eins so ist, wo mir sehr gefällt von der Farbe her. Ein Herzbegleiter habe ich mir noch überlegt, ich habe die ja so gerne. Ein Bär. Ich habe jetzt keinen persönlichen, aber es wäre eben schade, wenn man den verbrennen würde. Also ja, nein, ich habe das Gefühl, ich habe nichts so bestimmt. Eben, ich weiss, dass meine Ringe mir richtig sind, aber die kommen ja sowieso weg, die vorher schon. Also das ist auch so etwas, wo ich merke, ich will Sachen schon vorher vererben, bevor ich sterbe. Wieso sollte ich warten? Ich habe zum Beispiel so Freude an dem Ring von meinem Schwiegervater, den hat er mir schon gegeben, bevor er verstorben ist. Jahre vorher. Er ist doch auch schön. Ich habe den immer angelegt und er hat dann immer an mir gesehen. Und so will ich das dann auch bei meinen Söhnen auch haben, dass sie dann den Ring, die beiden Ringe anhaben und schon dann schon die Verbindung mit mir machen und mit dem Urgroßvater machen.
Und vor allem hast du dann noch etwas davon?
Ja, das ist es eben. Weil nicht erst dann, sondern ich will es noch sehen an meinen Söhnen, an meiner Tochter. Ja.
Ja. Du hast vorher gesagt, dass du eben willst, ja, eigentlich egal wo in der Natur verstreut werden, an einem schönen Ort. Gibt es dort etwas, das an dich erinnern soll? Also so quasi ein Pendant zu einem klassischen Grabstein?
Nein.
Eine Plakette, irgendein Kreuz, ein Stein, ein Seelenlicht in der Natur?
Es muss nicht etwas sein, unbedingt. Also wenn du jetzt von einem Stein redest, wäre vielleicht noch schön. Vielleicht, es gibt ja so ein Ritual, das man macht, dass wenn man zum Beispiel jemanden besuchen, dass man, wenn man auf dem Weg dorthin einen Stein oder irgendein Blümchen oder irgendetwas findet, das gerade rumliegt oder eine Wurzel oder ein Stückchen Holz, dass man es dann so quasi zum Ort herträgt, wo ich dann verstreut bin. Aber ich finde nicht, dass es schon eine Tradition muss sein, dass etwas, das vor Ort muss sein, das irgendwie an mich erinnert. Ich habe irgendwie das Gefühl, egal, eben ein Grabstein, etwas, das irgendetwas eingraviert ist, das braucht es für mich gar nicht. Mm. Ich glaube, irgendwie haben wir, also ich habe das Gefühl, wir haben so viel mehr Kraft und Wirkung, dass wir gar nicht uns müssen auf irgendeine Plakette beschränken, dass die auch nicht, es muss auch niemand wissen, dass ich dort bin. Also es muss auch nicht ein Ort sein, ich meine, beim Friedwald gibt es ja auch so einen Ort, wo man einfach bei einem Baum ist, wo man gar nicht muss also man darf ja die auch nicht anschreiben, glaube ich, aber wo gar nicht muss angeschrieben sein. Also das ist etwas, wo glaube ich, ich mir wünsche, dass ich es ergeben darf, oder? Das, was ich jetzt vorher gesagt habe, dass man vielleicht am Waldrand etwas findet und dann es mitbringt. Das muss nicht sein, ja.
Jetzt würde ich gerne ein bisschen mit dir über deine Abschiedsfeier reden, wenn es dann eine soll geben. Und zuerst gerade mal musikalisch anfangen. Gibt es irgendein Lied, das gespielt werden könnte, wenn du verabschiedet wirst?
Ein bestimmtes Lied nicht, aber es gibt von meinem Lieblingskünstler, vom R.U.X., so sphärische Musik, die er macht, sehr viel instrumental auch, aber modern auch. Dort könnte man vorstellen, dass so ein Lied könnte kommen, irgendeins, wo sie sich aussuchen. Was jetzt für mich nicht so stimmig ist, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendein so kleines Orchester zu haben oder irgendwie eine Flöte oder irgendwie eine Gitarre oder so. Das, ich glaube, mehr also ein Lied von ihm, das wäre noch schön. Er hat ja ganz viele Lieder gemacht. Und dort ist es mir auch gleich welches. Ich habe das Gefühl, meine Liebsten wissen dann, was dann gerade passt in dem Moment. Ja. Und wenn man natürlich dann draußen ist, kann es einfach auch sein, dass man dann Natur hört.
Ja.
Dass das rauscht oder pfeift oder zwitschert.
Und sonst, wie stellst du deine perfekte Abschiedsfeier vor? Perfekt natürlich, ja. In Anführungszeichen. Perfekt. Aber so, ja, wie es für dich sich gut würde anfühlen.
Ja, in einem kleinen Rahmen. Aber das heisst nicht, dass nicht nur die Familie, sondern ich würde es auch schön finden, wenn meine ganz engsten Freundinnen auch dabei wären. In der Natur, das würde ich sehr schön finden, dass man, egal wenn ich jetzt im Winter stirbe, dass man es dann auf den Frühling, Sommer verlegen kann. Finde ich eh schön, dass man nicht grad sofort die Abschiedsfeier muss machen, wenn man stirbt, sondern dass eben, wie ich vorhin gesagt habe, die Asche ja vielleicht auch noch ein bisschen daheim, so sage ich jetzt mal, bei meinen Liebsten ist. Und ob die dann nachher aufteilt wird, dass noch jemand ein Stückchen Asche für sich behaltet, ob die ganz verstreut wird, das ist mir eigentlich auch gleich. Aber ja, also ich stelle mir so einen Waldrand vor, wo vielleicht auch noch ein Feuer darf brennen, wo meine Liebsten etwas von mir noch erzählen können. Sie dann noch jede noch irgendwie etwas kann sagen. Das heisst nicht, dass eine Rede muss sein, wo es darum geht, dass man irgendwie alles von mir erzählt, von meinem ganzen Werdegang, sondern einfach so Persönliches würde man wünschen. Aber ja, nicht jeder kann das. Also ich denke auch dort, will ich auch offen lassen, dass wenn man nicht bereit ist, das zu machen, dass man es auch nicht muss, sondern dass man sich quasi wie auf Berufe fühlen, dass man das jetzt möchte machen. Das würde ich noch schön finden, so ein Ritual, vielleicht auch noch irgendwie etwas mit einem Duft. Was schön wäre, wenn alle noch irgendwie einen Duft würden, zum Beispiel ein ätherisches Ölmischung oder so, würden mitbekommen auf den Weg. Ich habe jetzt übrigens gerade selber noch einen Trostduft, den ich habe herstellen lassen, und ich den Menschen möchte abgeben, mir in der Praxis verschenken, für Menschen, die gerade intensiv gerade in Trauer sind. Und das könnte man jetzt eben gerade vorstellen, das ist jetzt ganz spontan gekommen, dass das eigentlich auch noch bei mir noch schön wäre, wenn alle die, die mitmachen, mit dabei sind an dem letzten Fest von mir, dass sie noch so einen feinen Duft mit heim bekommen.
Was nach was schmeckt dein Trostduft?
Der hat eine Rose drin, jetzt Bergamotte, das muss ich gerade überlegen, es hat 5 verschiedene Sachen drin. Und es ist ja schön, die haben mir 6 verschiedene Duftmischungen gemacht und ich konnte aussuchen. Und ich weiß einfach, es ist der Trostduft Nummer 2, wo ich einfach am feinsten gefunden habe. Es hat ja immer, meistens hat ja ein Duft eine Herznote, eine Kopfnote und eine Bauchnote, also verschiedene. Und jetzt weiss ich ja auch nicht mehr alle 5 auswendig, aber zum Beispiel Rose und Bergamotte ist noch sehr noch im Kopf gewesen, vor allem die Rose. Rose ist allgemeines Öl. Ich habe früher sehr viele ätherische Öl gesammelt, wo auch beim Übergang hilft, beim Loslassen hilft. Das ist sehr ein sehr kostbares Öl. Das müsst ihr sicher drin haben.
Ja, Rosenöl ist prägend gewesen, zum Beispiel bei meinen Geburten von meinen Kindern. Als Duft. Passt ja zum Thema
sehr
Übergang.
Gut. Ja, Übergang, genau. Ja.
Also das stelle ich mir jetzt gerade schön vor, so eine feine Duftnote, die so an deinem Abschied in der Natur ganz, nur ganz dezent so mitschwingt, oder?
Ja.
Und die Leute heimbegleitet.
Genau, jeder nimmt noch so ein Rollo mit, das man einstreichen kann. Und dann ist man mit dem Duft, bis es dann halt leer ist, ist man in Begleitung. Ja, und klar, es muss natürlich schon auch noch irgendein Essen geben. Ich denke, das habe ich auch vergessen. Also wäre natürlich noch schön, entweder könnte man im Wald etwas machen oder man könnte dann irgendwo hergehen und es gibt dann noch irgendetwas Feines.
Und was ist irgendetwas Feines?
Ja, eben, aber leider spielt mir eigentlich gar nicht so eine Rolle. Es muss ja nicht für mich sein. Ich habe natürlich gerne, ja, so, das habe ich gerne. Also thailändisch habe ich sehr gerne. Es könnte zum Beispiel etwas thailändisch sein. Wenn es jetzt irgendwo in einem, keine Ahnung, in einem Catering ist oder so. Essensmässig bin ich nicht so ein Connoisseur. Also das kann einfach etwas sein, wo alle gerne haben. Wir müssen ja immer noch schauen, bei uns jetzt noch Leute, die vegan sind. Und ich war selber vegetarisch gewesen, aber es essen auch Leute Fleisch. Und das finde ich immer so, es muss immer für alle passen.
Ich finde es schön, wie du dich Sachen schon geben. Total ins Setting hineingedacht hast, dass du sagst, ich bin vegetarisch gewesen. Ja. Also wir sind wirklich an dem Punkt, wo es dich schon nicht mehr gibt, wenn du genau. Das alles sagst. Oder? Genau.
Super, ja. Oder? Ja, es ja. Fällt mir jetzt eigentlich nicht so schwer.
Ja. Was willst du auf keinen Fall an deiner Beerdigung? Oder an deiner Abschiedsfeier?
Also ich will sicher nicht, dass die Leute schwarz kommen. Das muss ich vielleicht auch noch sagen. Also ich finde es schön, wenn die Leute so kommen, wie sie sich gerade wohlfühlen. Aber und wenn natürlich jemand nur schwarz angehört, muss er nicht wegen mir extra etwas kaufen, sonst ist es nicht. Aber dass sie so kommen, dass man mich feiern kann. Also du meinst das letzte Fest. Für mich ist es das letzte Fest und nicht ein Abdankungs- oder ein Trauerfeier, sondern ein letztes Fest. Am besten wäre natürlich, ich könnte es dann noch machen, wenn ich noch lebe, das letzte Fest. Aber wenn es dann nicht mehr geht, oder ich es nicht gemacht habe, dass es wenigstens dann darf sein. Das ist sicher etwas. Ich will sicher nichts Steifes. Ich will auch nicht, dass irgendjemand Fremdes, wo nicht mehr kennt, irgendetwas über mich muss erzählen. Weil ich habe das schon erlebt, in Kirchen, dass ich habe schon gedacht habe, aha, das war jetzt die Person gewesen. Aber es fühlt sich jetzt gar nicht so an, wie wenn sie jetzt von dieser Person redet. Mhm. Oder er redet. Das will ich sicher nicht. Ich will auch nicht, dass nur alle immer grennen. Ich will auch, dass sie in dem letzten Fest an meiner Abschiedsfeier, dass sie ja, auch lachen, dass sie Freude haben, dass sie ja, vielleicht auch Anekdoten erzählen aus dem Leben, das sie mit mir erlebt haben. Das wäre schön. Ja. Mhm.
Wie willst denn du bei den Leuten in Erinnerung bleiben? Was sollen die mal über dich sagen und denken?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, was sie sollen. Ich meine, schlussendlich habe ich da keinen Einfluss drauf. Aber ich bin immer jemand gewesen, der ja, ein Vertrauen hatte in das, was kommt. Und ja, dass ich auch in meinem Leben nicht das Gefühl hatte, ich muss die ganze Welt retten. Weil ich ja auch versucht habe, in meinem Leben eigentlich keine Nachrichten zu schauen. Ich habe will nichts Negatives hören, das mich noch zusätzlich belasten könnte, weil mir das wie nicht hilft. Ich versuche in diesem kleinen Wirkungskreis, wo ich bin, mein Bestes zu geben. Und ich glaube, das ist das, wo die Menschen, ja, wo meine Liebsten auch wissen. Ja, so, vielleicht auch noch so der Aspekt, manchmal sind wir zu fest im Kopf, wir denken zu viel. Und gerade wenn man in der Trauer ist, glaube ich, hilft uns der Kopf nämlich nicht, sondern geht es darum, dass ich mir wünsche, dass die Menschen, meine Liebsten, so dürfen ins Herz kommen, dürfen spüren, dürfen fühlen, dass die Emotionen dürfen da sein, aber eben auch mich noch dürfen spüren. Ja, das möchte ich, glaube ich, mitgeben oder weitergeben oder wünsche mir, dass ich das weitergebe, dass wir auf unsere Intuition hören. Mhm. Dass wir uns vertrauen, so ein bisschen das Bild, dass man dem Luft, ja, dem Fluss von dem Leben einfach drinnen ist. Und dass man dort mehr ein Gleites ziehen, sich vielleicht irgendwo an einen Ort herführen, aber nicht immer mit dem Kopf müssen, ja, in der Vorstellung drin sein, was dann mal könnte sein. Also, sondern dort wirklich dem Vertrauen in sich, dass es schon irgendwie gut kommt. Das hoffe ich auch, dass ich das so lebseite, meine Liebsten immer wieder auch mitgeben, weil ich auch versuche, so selber zu leben. Und was ich auch noch mir so als Mutter versucht habe, meinen Kindern zu zeigen, dass eben jeder anders ist, dass eben auch alle dürfen anders sein und dass wenn man selber, wie ich zum Beispiel sage, ich bin Vegetarierin, dass ich aber auch verstehe, wenn jemand jetzt, wie meine Tochter, die vegan ist, aber auch wenn ich einen Sohn habe, der viel mehr Fleisch isst, dass ich versuche, alle zu verstehen, dass sie niemand versuche, dort klein zu machen oder mit der Meinung zu fest reinzugehen mit meinem eigenen Verstand. Mhm. So die Freiheit. Freiheit schenken auch den Kindern. Immer wieder Freiheit schenken, sie nicht einschränken. Ich hoffe, dass sie das auch schon haben dürfen, vor meinem Tod weitergeben. Mhm.
Die Frage 11, das ist so ein bisschen die Frage der Fragen. Und dort habe ich so das Gefühl, bist du, glaube ich, mehr Expertin als andere. Weil du ja immer wieder Einblick überkommst, vielleicht, je nachdem, was du in diesen Jenseitskontakt alles erfährst. Was kommt deiner Meinung nach oder nach deiner Erfahrung nach dem Tod?
Also einerseits natürlich die krasse Antwort darauf, dass der Tod für mich gar nicht tot ist. Dass der Tod sich mir in den Jenseitskontakt so lebendig zeigt, also der Tod, eben nicht der Tod, Menschen aus der geistigen Welt, ich rede auch von den Menschen aus der geistigen Welt, nicht von den Verstorbenen, also zumindest selten versuche ich das so, dass ich das so benenne. Für mich ist es ein Übergleit in eine andere Dimension, die aber gar nicht weit weg ist von unserer Erdendimension, also darum kann ich ja auch relativ schnell in Kontakt kommen, also nicht irgendwie ein paar Minuten warten, bis sie vom Himmel oben runterkommen und dann können wir reden. Darum weiss ich, dass ich auch noch da wird sein, immer noch interessiert wird sein an meinen Liebsten, was sie machen. Und das ist das, was ich auch so Jenseitskontakt immer wieder mitbekomme, dass ja, die Verstorbenen, also eben die Menschen aus der geistigen Welt, eben auch ganz aktiv am Leben teilnehmen, im Sinne von zum Beispiel einen Ratschlag geben oder wenn zum Beispiel irgendein Thema hat, wo man gerne vielleicht einen Rat hätte von der Mutter oder vom Vater, dass man den herhören kann. Und das wünsche ich natürlich mir auch, dass ich, wenn ich gefragt werde, immer ungefragt ist immer ein schwierig, aber wenn ich gefragt werde um einen Rat, dass ich dann wirklich aktiv auch mit irgendeinem Zeichen, ein Zeichen kann schicken. Für mich gibt es in der geistigen Welt eben auch alles. Es ist alles vorhanden, was es da schon gibt. Mhm. Da haben wir nicht die gleichen Bedürfnisse. Du hast gestern in unserem Podcast vom Laraffaland ein bisschen geredet, dass einfach, ja, einfach alles da ist und man ja eigentlich auch ein Ticket von dem, oder? Weil man hat ja keinen Körper mehr. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass es das schon noch gibt. In Form von Nahrung natürlich nicht aufnehmen, sondern dass die Nahrung eine andere Art hat, wie man die dann aufnimmt. Das ist mehr eine geistige Aufnahme, wenn es jetzt wirklich ums Essen geht, wo jemand gerne gehabt hat. Weil für mich ist es immer so, das, was ich zu Lebzeiten gemacht habe, das ist nicht einfach etwas, wo ich kann sagen, das muss ich wieder küdern und dann ist es halt gewesen. Also wenn ich wirklich eine Passion oder Faszination von etwas gehabt habe, dann würde ich es auch in der geistigen Welt können weiter brauchen und oder weiter entwickeln. Darum, wenn es jetzt ums Essen geht, dann, wenn man also passionierter Koch war, habe ich nicht das Gefühl, dass das einfach nachher alles verkratzt war oder nur in diesem Leben zurückbleibt, sondern dass es auch noch in diesem Leben, in diesem geistigen Leben weitergeht. Also zumindest komme ich das immer wieder mit über. Gerade wenn Menschen, zum Beispiel habe ich mal einen Kunden gehabt, also aus der geistigen Welt, der schon zu Lebzeiten sich sehr interessiert hat für erneuerbare Energien. Er hatte auch eine Stiftung gehabt und der hat dann gesagt, es ist auch ihm jetzt wichtig, zu schauen aus der geistigen Welt aus, was wir für Möglichkeiten haben. Und das habe ich auch schon bei jemand anderem erlebt, der sich sehr für ein Land, also UdSSR ist das der gewesen, interessiert hat, weil er dort selber auch aufgewachsen ist. Und es macht aus der geistigen Welt, macht er das weiter. Es ist wie in einem Kollektiv, wo man dann schafft. Und darum habe ich eben das Gefühl, dass viele Inspirationen, die wir überkommen, Erfindungen, die gemacht werden, nämlich schon auch eine Mithilfe ist von der geistigen Welt. Nicht nur wir haben es erfunden, sondern eben ein Kollektiv, ein Gesamtes. Und das finde ich eigentlich etwas Schönes. Ja, darum weiss ich auch und habe das Vertrauen, dass ich auch in einer Form weiterwirken darf. Also auch nicht nur einfach irgendwie auf einem Wölkchen oben Harfe spielen oder so und einfach nichts muss machen, sondern dass, wenn ich Lust habe, etwas zu machen, dass ich, wenn ich den ganzen Lebensfilm angeschaut habe, reflektiert habe, wieder alle Seelenanteile zu mir zurückgeholt habe, dann auch wieder irgendeiner Tätigkeit darf nachgehen. Mhm.
Da kommen ganz viele Fragen auf bei mir. Also das erste Mal schnell den Lebensfilm, den du schaust, grossen Kinosaal mit oder ohne Popcorn.
Ja, das kann von mir aus mit Popcorn sein.
Aber mit Popcorn machen. Ja. Dann sieht man dann, also das läuft vor einem ab, das weißt du, erzählen dir das die Menschen, dass sie den Film sehen? Oder wie, woher weißt du, dass man den Seelenfilm, den Lebensfilm sieht?
Ja, das erzählen sie mir wirklich und ich nehme manchmal wahr, wenn sie zum Beispiel noch nicht lange in der geistigen Welt sind, dann kann es sein, dass sie die Kindheit noch nicht angeschaut haben, dass sie eher mir dann den Teil zeigen, der jetzt eben gerade wichtig ist für das Gegenüber auch. Und wenn man aber schon jahrelang in der geistigen Welt ist, dann, also es ist immer ein bisschen unabhängig, es gibt manchmal auch Menschen in der geistigen Welt, die sind einfach sehr effizient, die gehen sehr schnell durch. Die haben nicht so Anstalten, die sie machen, weil sie vielleicht gewisse Sachen nicht anschauen wollen. Das ist auch nochmal so. Aber Menschen, die wirklich alles haben können anschauen können, die sind so reflektiert, dass sie mir einfach auch ganz viel gerade schon zeigen aus der Kindheit. Dass sie wirklich tief gehen. Und vor allem, wenn ich vom Reflektieren rede, ich hatte mal einen Mann gehabt, das war so krass, der hat mir zeigt, dass er sehr cholerisch war, dass er Sachen umgeschossen hat. Und hat dann gesagt, er hätte so Lebzeiten nur sich gesehen. Aber jetzt, in diesem Lebensfilm, hat man richtig eine einzelne Szene gezeigt, so wie die, du gehst so wie rein, so eine, weißt, eine Art wie eine Filmspule, so ein bisschen bildlich gesehen, und dann gehst du in eine Szene rein. Und dann hat er die gross gemacht und zeigt mir eben die Küche, den Küchentisch, und wie er wieder so hässig ist. Und er hat gesagt, weißt, und jetzt sehe ich nicht nur mehr, sondern jetzt spüre ich, wie es meiner Frau gegangen ist, wenn ich mich so verhalten habe. Und dann hat er gesagt, und jetzt weiss ich auch, wie es für meine Tochter war, die dort auch noch gestanden ist. Und wie es für meinen Sohn ist, der gar nicht dort war. Er ist abgehauen immer, weil er Angst gehabt hat. Und ich sehe, wie er sich gefühlt hat dabei. Und dann hat er noch sagen, weißt du, jetzt kann ich sogar noch aus der Szene rausgehen und von weitem betrachten, wie wir alle uns gefühlt haben. Und das ist für mich eigentlich das Wichtige, Reflektieren. Es geht nicht um Strafen. Es geht darum, dass er erkennt, was er mit seinem Verhalten bei anderen gemacht hat, oder? Was, wie andere nachher auch beeinflusst gewesen sind durch die Beziehung, die er mit seiner Frau gehabt hat, also zum Beispiel seine Kinder. Hat dann auch von seiner Tochter erzählt, wie es für sie schwierig ist, in Beziehung zu kommen, weil sie natürlich Vater und Mutter erlebt hat. Und das finde ich grossartig, dass wir nachher Möglichkeiten haben, herzuschauen. Und spannend finde ich auch gerade Menschen, die viele ältere Semester, wo es ganz klar war, dass der Mann sowieso Sagen gehabt hat. Und wenn dann nachher der Mann mir dann nachher im Jenseitskontakt erzählt, dass er Einsichten hat, dass er es versteht, wie seine Frau sich gefühlt hat, wenn er immer fremd gegangen ist und ständig irgendwie ein Geschäftsessen gehabt hat und sie alleine daheim gelassen hat, das finde ich nachher wirklich, dann merke ich, dann ist jemand so weit, dass er nicht noch muss irgendwie so eine Fassade aufbauen, sondern dann kann man es zulassen. Aber es heisst nicht, dass es immer so ist. Es gibt wirklich Menschen, die in der geistigen Welt haben noch länger die Fassade, dass sie eben nicht weil sehen, was sie angestellt haben. Das nehme ich etwa die mal wahr. Da brauchen sie einfach noch ein bisschen länger.
Ja. Ich finde es so spannend, dass auf die 11. Frage von diesen 12 Mail Ask Goodbye-Fragen eben so unterschiedliche Antworten kommen. Also über die Vorstellung nach dem Tod. Die einen wissen es nicht. Also der Grossteil der Menschen weiss es ja nicht. Hat es selber noch nicht erfahren, hat auch nicht Kontakt. Da gibt es Vermutungen, mutmaßige Wünsche. Da gibt es die sagen, nach dem Tod ist fertig aus, kommt gar nichts. Und da bist jetzt du, der wie das andere Extrem darstellt. Wo also eigentlich aus diesen Erfahrungen, die du machst, sehr konkret kann sagen und auch überzeugt kann sagen für dich selber, was denn da kommt. Was sagst denn du jemandem? Und also mir ist wichtig, dass ich wie alles stehe nebeneinander, oder? Das ist, ich will auch gar nicht bewerten in dem Ganzen und gar nicht Haltung einnehmen, weil ich auch glaube, das steht mir ja gar nicht zu. Ich weiss ja nicht. Aber was sagst du mit deinem Wissen jemandem, der sagt, nach dem Tod kommt nichts?
Wenn es einem Menschen gut geht dabei, ist wunderbar. Ich weiss auch, mein Grossvater hat dermassen Angst vor dem Sterben und mein Vater hat mal gesagt, weißt, der hat das Gefühl, nachher ist einfach alles schwarz und der hat aber so Angst, er kann nicht sterben, weil er so Angst hat. Und dann hat mein Vater mich damals gebeten, ob ich mit ihm nicht mal reden konnte, weil dann bin ich ja schon medial gewesen. Und dann habe ich ihm einfach erzählt, was meine Sicht ist. Dort habe ich das Gefühl gehabt, hilft es ihm vielleicht, weil er so Angst hat. Aber ich finde, wenn jemand sagt, hey, wunderbar, nachher Klappe zu, dunkel, und mir geht es gut dabei. Also ich will niemanden bekehren oder irgendwie überzeugen von dem, was ich wahrnehme. Dann ist es wunderbar. Und was ich aber auch noch spannend finde, zu überlegen, woher kommt denn die Vorstellung? Ist das eine Vorstellung, die mir vielleicht beigebracht worden ist, als ich selber Kind gewesen bin? Sind das vielleicht Wahrheiten von den Eltern, von den Grosseltern? Woher kommt überhaupt das Bild, das nichts ist? Oder woher kommt das Bild, das nachher wir eben als Engel irgendwo auf einer Wolke schreiben? Also woher kommt das Bild? Und ich finde es immer noch spannend, wenn man auch erwachsen ist und Jahre später sich mal Gedanken machen kann, ja, aber so wie wir jetzt heute, oder? Wir machen uns da Gedanken über die eigene Beerdigung. Ja, wie ist es denn heute für mich? Was spüre ich denn? Oder was nehme ich denn wahr? Oder was ist all das, was meine Erfahrungsschatz in mir innen so abgespeichert hat, was ist es denn für mich heute, unabhängig, sage ich jetzt mal, von meinem Setting, von der Familie, von der Verwandtschaft, was stimmt für mich? Und dort finde ich auch schön, wenn man so ein bisschen eine erwachsene Vorstellung darf für sich eingehen und die Vorstellung auch darf ganz anders sein, als die vielleicht, wo wir noch Kind gewesen sind, oder? Mhm. Also ich habe als Kind einmal die Matschi-Büchli angeschaut und habe wirklich gedacht, ich bin irgendwann so ein Engel auf dieser Wolke oben und schwebe dort. Und ich habe selber mal ein Nahtoderlebnis gehabt und habe gemerkt, wie schön dass das eigentlich ist, was ich gar nicht mehr wollte loslassen, weil es so schön gewesen ist. Und durch das natürlich jetzt, ja, ich habe als Kind ja schon Verstorbene wahrgenommen und durch das, dass ich jetzt seit dem 17. selbstständig bin, habe ich natürlich schon einen grossen Schatz auch Erfahrungen, die ich darf sammeln während der Jenseitskontakt. Und gleichzeitig komme ich aber auch immer wieder von meinen Kunden unglaubliche Geschichten mit über, was sie erleben. Darum eben die Podcasts finde ich so wichtig, dass da etwas festgehalten werden kann, oder? Wie sich zum Beispiel auch ein Verstorbener zeigen kann. Oder wie sie uns Zeichen schicken. Und darum ist es für mich einfach klar, dass es weitergeht, dass der Tod eben nicht das Ende ist.
Ich habe noch eine Frage und dann sind meine 12 Fragen zu Ende. Und zwar gebe ich die Frage an dich zurück. Fehlt noch eine wichtige Frage, wenn wir über das Thema reden? Über den eigenen Tod, über die eigene Beerdigung. Wenn ja, welche? Und wie ist deine Antwort darauf?
Fehlt noch eine wichtige Frage? Nein, ehrlich, es ist für mich eigentlich sehr stimmig gewesen, so. Jetzt vielleicht einfach nochmal sagen, dass wir ja so Konzepte haben. Schlussendlich, wenn ich davon erzähle, was ich erlebe, ist das auch etwas, wo ich einfach wahrnehme und spüre. Und das ist immer gut, dass man nicht zu viele verschiedene Konzepte hat, dass auch ich jetzt nicht alles zu Ende denke oder mir dann genau vorstelle, wie es dann muss sein und wer dann mehr begleitet, wenn ich dann mal gehe, sondern dass ich, sage ich jetzt mal, für wie mehr darf zurücklehnen. Das ist auch die Medialität, oder? Man schickt sich ins Vertrauen, also ist so ein bisschen ein Hinterlehnen, ein Loslassen. Und ich glaube, das ist fast noch die wichtigste Frage, oder? Kannst du zur Lebzeit immer wieder mal loslassen, etwas loslassen? Kann ja auch sein, dass ich muss zum Beispiel jetzt mein Haus loslassen, wenn wir zügeln in eine Wohnung, Sachen loslassen, das Auto loslassen, das wir jetzt verkaufen. Ich habe das Gefühl gehabt, es hilft mir in meinem Leben, dass ich beweglich bin, immer wieder. Manchmal muss man sich auch ein bisschen zwingen, beweglich zu sein. Das Auto ist bequem. Und wenn ich nachher den Zug fahren muss, ist es halt eine andere Situation. Aber es ist gut, weil ich mich schon ein bisschen in Beweglichkeit übe. Und im Loslassen übe. Und wenn ich das Leben lang geübt habe, immer wieder Sachen können loslassen, nicht immer zu fest verhaftet sein am Materiellen, auch nicht verhaftet sein in eigenen Vorstellungen, obwohl es schwierig ist. Ich bin eine sehr starke Denkerin. Dass ich dann auch einfacher gehen kann, dass ich dann kann eben hinterlehnen und kann sagen, ah, das ist gut. Und dann kommt das Ausatmen. Aber ich finde, du hast wunderbare 12 Fragen gebracht. Ich hätte da jetzt sonst nichts mehr hinzuzufügen.
Petra Eichenberger, eine Frau, die sich mit allen Sinn und kreativ dem Thema Tod widmet, unter anderem, sie hat es erzählt mit ihrem Trostduft, den sie entwickelt hat. Und Petra hat mir ein Trostduft-Güterli geschenkt, dass ich es euch weiterschenken kann. Schreibt mir bis zum 8. März ein Mail an mail@mylastgoodbye.ch und nennt mir einen Inhaltsstoff, der in diesem Trostduft vorkommt. Petra erzählt es im Podcast. Und sagt mir doch auch, warum das euch dieser Trostduft im Moment gerade sehr gut wird tun. Und unter all denen, die mitmachen, verlose ich dann
das eine heilsame Trostduftgüterli. Wer mehr von der Petra und von mir will, findet das in der aktuellen Folge von der Petra in ihrem Podcast «Hallo Jenseits». Viel Vergnügen beim Hören. Und ich freue mich natürlich auch auf eure 12 Antworten zu meinen 12 Fragen zum Tod und eigener Beerdigung. Fragen, alle Infos, alle Folgen auf mylastgoodbye.ch.